Margaret Glaspie mit dir und I hier auf 100,6 Flux FM um 8.10 Uhr. Guten Morgen. So, dann schauen wir jetzt mal ganz kurz auf das, was wir ja vor einigen Minuten schon angekündigt haben, nämlich das, was morgen in Großbritannien passieren wird.
Genau. Should I stay or should I go? Das ist nämlich die Frage. Werden die Briten in der EU bleiben oder sie verlassen? Darüber wird Großbritannien morgen im Brexit-Referendum abstimmen. Aktuell sieht es nach einem Kopf-ab-Kopf-Rennen aus. Die Stimmung jedenfalls könnte kaum gespaltener sein. Und wie stehen eigentlich die Schotten und die Iren zu einem möglichen EU-Austritt?
Ja, darüber wollen wir sprechen mit der freien Korrespondentin Imke Henkel. Sie lebt seit 1998 in London, war von 2004 bis 2014 Korrespondentin des Magazins Focus in London, schreibt als freie Journalistin über britische Politik und Wirtschaft, unter anderem für die SZ, den Tagesspiegel und Zeit Online. Und jetzt ist sie am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Henkel.
Einen schönen guten Morgen. Und ich bin außerdem noch Journalismuslektorin in Lincoln.
Okay, das schreibt sich ja Gerz gleich auf.
Und die Zeit Online, ja.
Ich habe schon gedacht, jetzt, oh Gott, bei Frau Henkel könnte man eigentlich 5 Minuten damit verbringen, erstmal kurz runter zu rattern, was sie alles schon gemacht hat. Aber gut, dann lassen Sie uns mal gleich ins Interview einsteigen. England ist gespalten. Die eine Hälfte seiner Bürger will die EU verlassen. Die andere, zu der ja auch viele privilegierte Engländer gehören, sind gegen den Brexit. Sie sagen, das Vereinigte Königreich könnte am Brexit-Referendum zerbrechen. Inwiefern denn?
Wenn man sich ansieht, wer wie stimmen will. Es gibt ja Umfragen, die genau festgelegt haben, aus welchen sozialen Klassen die kommen, welche politische Ausrichtung die haben, was für eine Ausbildung die haben. Und da sieht man, dass erschreckenderweise im Grunde ein Riss genau durch England geht. Es sind die gut Ausgebildeten, die besser verdienenden aus den höheren sozialen Klassen, die in der EU bleiben wollen. Und es sind die schlecht Ausgebildeten, die weniger verdienen aus den unteren sozialen Klassen, die gehen wollen. Und es hat sogar jemand ausgerechnet, dass es so. Und es sind die Älteren, die gehen wollen und die Jüngeren, die bleiben wollen. Jemand hat ausgerechnet, dass die Grenze ziemlich genau bei 43 liegt. Ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt, als ein Abgeordneter gerade, der 43 Jahre alt war, die Lage wechselte. Aber es ist tatsächlich insofern relativ erschreckend, weil bei den meisten anderen Themen, ob es um Steuern geht, ob es um Sozialleistungen geht, da gehen die Fronten so durch die Lager. Das sind die einen dafür, die anderen dagegen, aber da kann man nicht sagen, die Alten dafür, die Jungen dagegen. Aber hier ist es wirklich, wenn man es brutal sagt, die reichen Jungen gegen die alten Armen. Und das ist nicht gut für ein Land. Und zumal bei einem Thema, das so emotional mittlerweile besetzt ist, wie das Europa-Thema.
Okay, und wie macht sich dieser Riss im Lande denn bemerkbar?
Ich bin vorsichtig, das zu sagen, aber es ist in den letzten Wochen hat sich zunehmend hier eine ungute, eine hässliche Atmosphäre breit gemacht. Das wird vor allem getrieben von denjenigen, die Kampagne machen und von den in Großbritannien immer schon sehr, sehr aggressiven Zeitungen. Zeitungen beziehen hier ja sehr viel stärker eine politische Position, während wir in Deutschland lernen als Journalisten, du musst auch als Zeitungsjournalisten, du musst neutral sein, du musst ausgewogen sein, du musst alle Seiten immer berichten, gilt das hier dem Statut nur für die Rundfunkmedien, die müssen absolut neutral sein und sind es manchmal bis zur Lächerlichkeit bei der BBC, aber die Zeitungen können ganz extrem eine Position beziehen und das macht sich vor allem bei den Boulevardmedien bemerkbar, die das sehr, sehr extrem tun. Und dann, was in diesem Referendum sehr unangenehm ist, es wird einfach gelogen. Es wird schlicht und ergreifend gelogen. Das gilt vor allem für die Seite derjenigen, die raus wollen, die Lügen dreist. Und es wird ihnen gesagt, das ist eine Lüge und sie wiederholen sie. Am stärksten ist das bei dem Fall, wo sie sagten, jede Woche zahlt Großbritannien 350 Millionen Pfund an die EU. Das stimmt einfach nicht. Mhm. Oder sie manchmal versuchen das zu sagen, wir haben keine Kontrolle über das Geld. Selbst das stimmt nicht. Da wird der britische Rabatt von vornherein abgezogen, der verlässt nie das Land. Also die Summe ist ungefähr die Hälfte.
Also das heißt, es geht schon auch sehr, sehr populistisch zu. Ich muss trotzdem noch mal kurz zu diesen zwei doch sehr klaren Lagern ja die da aufeinandertreffen, kurz eingehen. Warum ist das jetzt so? Also das klingt ja dann fast schon so, als wenn man sagen könnte, dass Bürger mit einer höheren Schulbildung, die jetzt vielleicht auch jünger sind, die EU, die Vorzüge der EU ja auch besser begriffen haben, dass diejenigen, die jetzt vielleicht nicht so eine höhere Bildung genossen haben, halt einfach sagen, nee, wollen wir nicht, dass es dann wieder den Anschein hat, dass sie es gar nicht verstanden haben, worum es geht. Kann man das denn wirklich so pauschal sagen?
Das ist die Frage. Ich habe den Eindruck, dass es tatsächlich damit zusammenhängt. Aber ich will das mit aller Vorsicht sagen. Es gibt darüber keine Untersuchung. Es liegt natürlich nahe zu sagen, diejenigen, die also einmal natürlich Verlierer sind, die der Globalisierung insgesamt, die finden dann alles, was irgendwie damit zusammenhängt und sei es die EU, unangenehm. Und diejenigen, die das durchschauen oder auch davon profitiert haben, weil sie zum Beispiel diese Freizügigkeit, in andere Länder zu reisen, ganz anders nutzen können, die sind dafür. Aber ich glaube, es hängt da eben auch wieder mit der Propaganda zusammen. Wenn man über Jahrzehnte, und das in Großbritannien läuft es hier ja seit längerer Zeit, immer wieder vor allem von den Boulevardmedien in Lügen, Verdrehungen und Hassgeschichten auf die EU hört und nicht die Möglichkeit hat, das zu überprüfen oder es kommt ja noch dazu, das Europathema hat hier lange, lange auch überhaupt nicht interessiert. Das ist die Frage, ob es die Leute jetzt noch so sehr interessiert. Das war ja eigentlich immer eine Besessenheit von einigen konservativen Politikern, die das unter sich ausfechten mussten. Und die haben das jetzt im Kampf des ganzen Landes gemacht. Mhm. Dann kann es eben passieren, eben wenn man über Jahre mit dieser Propaganda konfrontiert wird, dass man in diesen Hass hineingetrieben wird. Mhm. Das Schreckliche, was jetzt passiert ist, und ich sagte darum eben aber, dass ich vorsichtig sein will, es ist ja in der Ende vergangener Woche ein Abgeordneter ermordet worden. Mhm. Und es war ein Mann, der sichtlich psychische Schwierigkeiten hat, also man weiß nicht, wie weit die rangiert ist oder eben psychisch krank ist. Aber er hat eben, als er diese Abgeordnete umgebracht hat, erschossen hat und erstochen hat, Britain first, also zuerst Britannien geschrien und Freiheit für Britannien. Mhm. Und hat, als er vor Gericht sich jetzt vorstellen sollte, auch gesagt, Freiheit für Britannien und Tod den Verrätern von Britannien. Also er ist sichtlich von dieser Propaganda beeinflusst und diese Abgeordnete, die er ermordet hat, ist eine junge Labour-Abgeordnete, die sich sehr stark für die EU eingesetzt hat, dafür eingesetzt hat zu bleiben, die sich sehr stark für Flüchtlinge eingesetzt hat. Alles, was man über sie hört, klingt sehr, sehr beeindruckend. Und das hat das Land erschreckt und viele ziemlich entsetzt. Man merkt tatsächlich, dass seitdem der Ton etwas milder ist, aber dass ein solcher Hass und ein Gewaltausbruch möglich ist. Daran sieht man, ich möchte mal tatsächlich sagen, dass hier etwas schiefgelaufen ist.
Und dann,
dass die Debatte sich in eine Richtung bewegt hat, in eine zugespitzt hat, die nicht hätte sein dürfen.
Und dann müssen wir noch über David Cameron reden. Er hatte ja am Anfang eine kritische Haltung, um sich die Wiederwahl zu sichern. Jetzt ist er Anführer der, die gegen einen Brexit sind. Boris Johnson, Londons Bürgermeister, ist wiederum Wortführer der Leute, die aus der EU raus wollen, will sich auch als Premier empfehlen. Beide gehören aber der gleichen Partei an, den Conservatives. Welche Auswirkungen hat diese erbitterte Kampagnenführung für die Konservativen?
Für die Konservativen ist das verheerend. Das ist eben ein Streit, der seit langem durch die Partei geht. Ich meine, absurderweise waren die Konservativen ursprünglich mal die Pro-Europa-Partei. Bei dem ersten Referendum 1975 haben sie dafür geworben, dass Großbritannien in der EU bleibt. Sie haben in der EU durchaus etwas gesehen, was also die Macht Großbritanniens befördern kann. Und in der Zeit von Thatcher sind nach und nach, führt jetzt zu weit in die Details zu gehen, die Euroskeptiker immer mehr gewachsen. Sie haben in der Partei zu wenig Widerstand bekommen und so ist der Flügel immer größer geworden und dieser Riss, der jetzt durchs ganze Land geht, ist ursprünglich im Grunde nur ein Riss in der konservativen Partei. Mhm. Und diesen Riss wollte Cameron eben in heilen und es ist gründlich schief gegangen. Mhm. Man kann sich immer noch fragen, ob nach dem Referendum, egal wie es ausgeht, die Tory-Partei sich spalten wird. Wird man sehen. Tragischerweise ist es auch so, dass wir im Moment hier eine extrem schwache Opposition haben. Jeremy Corbyn ist zwar bei seinen, also der Labour-Führer, ist zwar bei seinen Anhängern sehr beliebt, aber kann nicht das weitere Land ansprechen.
Lassen Sie uns noch mal, lassen Sie uns noch mal ganz schnell, Frau Henkel, auf, wir müssen uns ein bisschen beeilen, auf die Geschichte mit den Nachbarn angehen. Also mit Nachbarn sage ich es einfach mal Schotten, wobei es ja nicht wirklich Nachbarn sind, aber natürlich in einer gewissen Art und Weise, und Sie verstehen, was ich meine.
Das sind die Nachbarn der Engländer, und die sagen jetzt, ohne ein englisches Referendum.
Genau. So, und dann haben wir die Nordiren noch, die sind selber gestern auch schon im schottischen Fernsehen gewesen, das hat sie mir vorher erzählt. Wie wird das Ganze dort verhandelt? Also man, wenn man gestern den Guardian zum Beispiel durchgelesen hat, konnte man auch sehen, dass sich zum Beispiel Irland oder die Nordiren ja auch Gedanken machen um diese ganze Geschichte, wie es ausgeht. Erzählen Sie uns ganz kurz nochmal da, wie da die Lage ist.
Also die Schotten sind sehr viel stärker dafür zu bleiben, zum höheren Prozentsatz, und die Nordiren allemal, denn der Frieden, der verhandelt worden ist in Nordirland, der basiert auf dem europäischen Recht, und das. Und wenn zum ersten Mal Nordirland und Irland sind die einzige Landgrenze, die es gibt in Großbritannien, wenn das auf einmal nicht mehr eine durchlässige EU-Grenze ist, dann wird es schwierig. Und da sagen die Brexit-Befürworter immer, naja, wir haben ja sowieso Sondereinkommen zwischen Irland und Großbritannien, das wird schon nicht passieren. Aber also Nordirland und in Schottland und in gewisser Weise auch mit Wales, das sehr viele EU-Gelder bekommt, die sind sehr viel mehr dafür, in der EU zu bleiben. Mhm. In Nordirland sind es nur die rechten Unionisten, die ja die Einheit zwischen Irland und Nordirland ablehnen und gegen die Katholiken sind. Die wollen umgekehrt aber aus der EU austreten.
Imke Henkel ist freie Journalistin über britische Politik und Wirtschaft, unter anderem für die SZ, den Tagesspiegel und Zeit Online, und Journalismus-Lektorin an der Uni Lincoln. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön, Frau Henkel, fürs Gespräch. Wir hätten gerne mit Ihnen noch ein bisschen weiter gesprochen, aber die Zeit, Sie wissen Bescheid. Viele Grüße. Machen Sie es gut. Tschüss.
Ciao.